ARD.
Willkommen zum Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Jörg Schieke und ich begrüße zum Gespräch bei mir Andreas Bernhard, mit dem ich sprechen möchte über ein Gerät, einen Automaten, der für Andreas Bernhard zugleich für ein Stück Kindheit steht und zugleich mit seinem Verschwinden dann auch von allgemeinen Veränderungsprozessen in unserer Gesellschaft erzählt. Die Rede ist vom Flipper-Automaten. Andreas Bernhard, willkommen hier bei MDR Kultur.
Hallo, guten Tag.
Andreas Bernhard ist 1969 in München geboren und das ist in diesem Fall tatsächlich wichtig mit zu sagen, denn so gehört er eben mit zu jener Generation, für die der Flipper der, ich würde mal sagen, Freund und Gefährte im Kampf gegen die Langeweile des Nachmittags war. Das geht so zurück in die Kindheit. Heute ist Andreas Bernhard Kulturwissenschaftler, Journalist und Autor, schreibt unter anderem für den Spiegel, hat einen Roman veröffentlicht und ist vielen und auch mir bekannt für seine feinen Alltagserkundungen. Die waren jahrelang zu lesen unter dem Titel Das Prinzip. Und dann kam eben irgendwie ein technisches oder ein kulturelles, manchmal auch ein sprachliches Phänomen, über das Sie dann eben so feinste Bewegungen in unserer Gesellschaft eingefangen haben, so würde ich es mal nennen. Und diese Erkundungen, diese Prinziperzählungen sind auch wiederum in einem Buch nochmal versammelt oder in mehreren Büchern wahrscheinlich sogar jetzt mittlerweile, nicht? Sachbücher hat Andreas Bernhard geschrieben, etwa zur Geschichte des Fahrstuhls über einen beweglichen Ort der Moderne. Und da blitzt ja auch schon so ein bisschen das Interesse für Apparate und Automaten auf, ja, die sozusagen den Weg in die Moderne mit eingerichtet haben. Dann ein Buch von ihm, Kinder machen, neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie, Samenspender, Leihmütter, künstliche Befruchtung. Und dann immer wieder auch Bücher und Texte so zu neuen Kommunikationstechniken und Strategien im 21. Jahrhundert, also etwa Komplizen des Erkennungsdienstes, das selbst in der digitalen Kultur ist ein Titel. Und dann 2022 erschienen und auch hier bei uns vorgestellt bei MDR Kultur, wir gingen raus und spielten Fußball und von dort gibt es in gewisser Weise schon so einen Pfad auch zu dem jetzigen neuen Sachbuch, über das wir sprechen wollen, der Trost der Flipper, beide erschienen bei Klett Cotta. Weil diese beiden Bücher eben aus der Erinnerung an eine Kindheit in den 1970er Jahren über diese Kindheit hinaus so einen bestimmten Daseinsgesellschaftsmodus umkreisen, in dem zumindest für Jungs Fußball und Flippern dazugehören. Davon erzählen sie. Und nun haben wir das eigentlich auch schöne Phänomen, dass wir Fußball hier im Osten nicht erklären müssen. Beim Flippern aber gibt es einen, glaube ich schon, einen Kenntnisunterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Also ich bin Jahrgang 1965, für mich haben Flipper überhaupt nicht diese Bedeutung gehabt wie für Sie. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz erklären, dieser Flipper-Automat. Ich habe mir das alles dann noch mal angeguckt bei YouTube, habe mir das so ein bisschen erobert sozusagen, diese Flipper-Automaten, wie die eigentlich funktionieren. Aber jeder wird es nicht wissen. In welchem Verhältnis stehen da Geschick und Glück zum Beispiel? Und wie wichtig war das für Sie als Kind, da sich zu vervollkommnen, in gewisser Weise sogar zu trainieren? Kann man da sozusagen noch sein Leistungspotenzial erhöhen, wenn man das tut?
Einer der besten Spieler, die ich kenne, hat mal gesagt, auf die Frage, ob Flippern Glück ist, nur wenn man nicht trifft. Das heißt also, man kann schon trainieren, die Ziele zu treffen, die Zielscheiben oder die Rampen oder die Löcher. Und die besten Spieler können wirklich über Minuten hinweg die Kugel so über das Feld schießen, wie sie das beabsichtigen. Und diese Zufallselemente der Schlagtürme oder dieser Federn unten, die kann man dann fast ausschalten. Aber an sich, wenn man anfängt zu spielen, ist dieser Kasten natürlich schon einer, da, wo man das Gefühl hat, die Kugel macht, was sie will. Und es ist ja auch kein Zufall, dass das Wort Flipper eher so als Metapher überlebt hat für eine unkontrollierte Situation. Ne? Wenn beim Fußball eine Ecke reinkommt und dann irgendwie prallt der Ball an 3, 4 Spieler hintereinander, sagt der Reporter jetzt hier kurz Flipper in der Abwehr. Das heißt, das Zufallsmoment ist natürlich schon ein elementarer Teil des Flippers.
Ja, und ich glaube, wenn man das jetzt Menschen erklären wollte, die überhaupt keine Vorstellung haben, dann ist mir natürlich als nächster Verwandter eigentlich so der Kicker eingefallen, nicht? Wo es ja auch auf so handwerkliches Geschick ankommt, mit bisschen Glück gepaart, vielleicht so. Aber der Flipper ist natürlich noch weitaus bunter, leuchtender, prickelnder irgendwie auch.
Ja, also für diejenigen, die praktisch noch nie einem begegnet sind, das ist so ein Apparat mit so einem leicht schräg stehenden Spielfeld und dann zieht man eine Kugel ab und dann läuft die Kugel halt über verschiedene Elemente auf dem Spielfeld und man hat unten zwei Schläger, links und rechts einen Knopf und versucht mit den Schlägern die Kugel im Spiel zu halten und wenn man gut genug spielt, kriegt man ein Freispiel. Geldgewinne gibt es nicht, man kann sozusagen nur die Verlängerung der Zeit gewinnen. Und diese Apparate waren zumindest in Westeuropa und in den USA so zwischen den 1960er und 1990er Jahren schon allgegenwärtig im öffentlichen Raum. Also in jeder Kneipe, in jeder Bar, in vielen Restaurants, Kinos, ja. Bowlingbahnen so.
Ja, und nun versucht man ja auch immer in Jugendkulturen so ein bisschen das Protestelement rauszukitzeln oder irgendwie so den Geist des Aufruhrs da auszumachen. Hatte der Flipper eigentlich an irgendeinem Punkt auch so den Ruch des, ja, weiß nicht, des Verbotenen oder dessen, dass die Mutter gesagt hat, nee, das will ich nicht. Wo waren da die Gefahren, dass da so etwas mit eindringt?
Ja, also für mich, der in München aufgewachsen ist, in den späten 70er, frühen 80er Jahren als Jugendlicher, war sozusagen das ganze Milieu, innerhalb dessen man an die Flipper herankam, ein bisschen was Prekäres oder Bedrohliches für die Eltern, weil das waren ja oft so Kneipen, wo dann eher so ein bisschen zwielichtige Gestalten waren oder Trinker oder man nicht genau wusste, was geht da überhaupt ab. Und eigentlich waren wir als 11-, 12-, 13-Jährige auch gar nicht befugt, da reinzugehen. Ne? Das lag dann nur daran, dass die Flipper oft hinten bei den Toiletten standen. Dann sagte man, können wir mal kurz aufs Klo gehen? Und dann haben die einen vergessen und dann spielte man da 3-4 Stunden. Das heißt, in Deutschland waren die Flipper von ihrem Milieu her ein bisschen verrucht, aber in den USA zum Beispiel, obwohl sie dort produziert worden sind, alle großen Flipperhersteller kommen aus Chicago, waren Flipper tatsächlich zwischen dem Zweiten Weltkrieg und Mitte der 70er Jahre insofern verboten, als sie nur, sagen wir mal, in Casinos, Peepshows, Sexshops oder so gestanden sind und nicht im zugänglichen öffentlichen Raum. Und das ist natürlich ganz interessant, weil einerseits im Rückblick denkt man, dass Flipper das amerikanische schlechthin sind. Andererseits waren sie gerade in den USA bis Mitte der 70er Jahre in den meisten Großstädten verboten.
Nun habe ich schon davon erzählt, dass es eben hier tatsächlich auch mal so einen richtigen Unterschied gibt in der Wahrnehmung zwischen Ost- und Westdeutschland. Und es gibt noch einen weiteren Unterschied, sozusagen so eine Grenze, und das ist die zwischen Jungs und Mädchen. Das beschreiben Sie auch. Sie haben eigentlich nur einmal eine Frau gehabt und das wurde dann auch gleich sozusagen auch verbunden mit so einem Flipper-Erlebnis, auch eine Liebesgeschichte, die gut war im Flippern. Ansonsten waren Frauen oder Mädchen seltsamerweise überhaupt nicht Flipper begeistert. Hat das was sozusagen mit den sozialen Zuschreibungen zu tun damals oder womit kann das zusammenhängen?
Ja, das ist wirklich interessant. Also in meiner Erfahrung, sagen wir mal, meine Flipperzeit in dem Sinne, dass ich da fast täglich auf der Suche nach der Maschine war, haben sich vielleicht so zwischen Ende der 70er und Mitte der 80er Jahre abgespielt, als ich eben ein Jugendlicher war. Und man hat eigentlich nie Mädchen oder junge Frauen am Flipper gesehen. Und einerseits glaube ich schon, dass vor 40 Jahren, wie Sie sagen, die gesellschaftlichen Zuschreibungen noch sehr unterschiedlich waren. Also wer hängt Nachmittag in der Kneipe rum am Spielgerät? Ne? Das war schon viel mehr als heute eher dem männlichen Geschlecht vorbehalten. Andererseits hat der Flipper selber als Maschine in vielfältiger Weise durch sein Design, durch seine Form, durch die Choreografie zwischen Spieler und Maschine das Maskuline natürlich betont. Ne? Einerseits waren die Motivscheiben sehr, sehr lange so gestaltet, dass Frauen, heute würde man sagen, nur in sexualisierter Weise aufgetaucht sind, in sehr klischeehafter, in sehr holzschnittartiger Weise. Auf der anderen Seite, wenn Sie an die Anordnung denken, ein Spieler steht vor einer waagerechten Maschine in Hüfthöhe und spielt da sehr vital. Das ist natürlich auch eine Choreografie, wo es fast zwangsläufig so wirkt, als müssten da Männer da davor stehen. Ne? Und Umberto Eco hat in der schönen Passage eines Romans auch mal das Flippern als sexuellen Akt beschrieben, was wirklich nahe liegt. Und in dieser Kombination versteht man dann vielleicht, dass der Flipper ein männliches Vergnügen war. Allerdings gibt es in den USA jetzt seit 10 Jahren so ein richtiges Flipper-Revival und viele neue Maschinen werden wieder gebaut. Und ich habe gerade ein paar Monate in den USA gelebt und da in diesen neuen Spielsalons und Bars sind bestimmt 30-50% der Spielerinnen und Spieler weiblich. Das heißt, jetzt dreht es sich gerade so um.
Und wenn wir jetzt nochmal gucken auf Ost-West, das war natürlich für mich als Ostdeutschen wirklich sehr interessant. Ich habe sofort überlegt, ja, ich wusste so grob, was ein Flipper ist und bin dann auf eine Situation gekommen, eben auch so in 1970er Jahren, das muss in Ungarn gewesen sein, wo ich mal vor so einem Flipper stand. Ansonsten in der DDR waren die so gut wie nicht vorhanden. Es gab dort, wenn überhaupt, so in so einer ganz rudimentären Form, so in Ferienheim, so Dinge, aber das waren eher so Glücksspiel-Dinger, wo man auf den Knopf gedrückt hat. Und Sie schreiben ja an einer Stelle, man müsste eine Kulturgeschichte des Zeittotschlagens schreiben und bringen das dann eben mit dem Flipper in Zusammenhang, weil der Flipper für Sie immer so diese Zeitspanne mitgeholfen hat zu überbrücken zwischen, ich glaube, eine Gitarrenstunde und Fußballspielen oder Training und so. Das ist mir alles vertraut. Und gerade wenn man dann eben entweder kein Fußballtraining hatte oder keinen gefunden hat auf der Wiese, der mitgespielt hat, irgendwie nicht genug Leute zusammengekommen sind, dann gab es eben so ein Loch von Langeweile. Und da wird nun bei Ihnen eben, wird geflippert. Mir ist tatsächlich nichts eingefallen im Osten, was sozusagen dem entsprechen würde. Also man könnte sich sogar über Ihr Buch zu dieser These hervorwagen, dass man im Osten gezwungenermaßen mehr Langeweile hatte als Kind in den 70ern, weil es nämlich zum Beispiel diese Automaten nicht gab. Und mir ist auch nichts eingefallen, was die hätte erfüllen können.
Ja, so eine Kulturgeschichte der Langeweile über die politischen Systeme hinweg wäre vielleicht auch mal ein interessantes Buch. Ich habe, als ich das Buch geschrieben habe und dafür recherchiert habe, versucht, etwas rauszufinden über das Flippern im Sozialismus, weil mich das natürlich interessiert hat, weil ich mich gefragt habe, ist der Flipper ein inhärent kapitalistisches Objekt? Und ich habe dann relativ viel gelesen, also viele so Automaten-Fachzeitschriften zwischen den 60er und 80er Jahren. Und ganz manchmal gab es da dann so kleine Seitenartikel, dass in Moskau die große Neuigkeit, 3 amerikanische Flipper exportiert worden sind und jetzt die Leute Schlange stehen. Das muss es gegeben haben, aber für die DDR, da habe ich natürlich speziell danach gesucht, habe ich wirklich nichts gefunden und alle Bekannten aus sozusagen der Flipper-Community, wenn man so will, ja, von denen ich weiß, dass sie aus der DDR stammen, haben auch alle gesagt, so wie sie, es gab es nicht. Und das ist natürlich interessant, ne, weil man sich fragen kann, warum. Und einerseits ist die ganze Flipper-Ästhetik natürlich die Essenz des Pop, ja, die man vielleicht in der DDR kulturell eher bekämpft hat. Zweitens ist natürlich der Flipper ein kompetitives Medium. Und ja, ein Freund von mir, der in den USA ein Museum für die Geschichte des Kalten Kriegs hat, hat mir mal erzählt, dass es in der UdSSR zwar gegen Ende Videospielautomaten gab, aber die Kategorie des Highscores, des jemals erzielten höchsten Ergebnisses, sei da herausprogrammiert worden. Was natürlich ein tolles Statement zum Verhältnis von Spiel und politischem System ist. Also ich glaube auch, soweit ich weiß, und Sie bestätigen es ja, in der DDR gab es keine Flipper und man könnte sich jetzt fragen, was das bedeutet hat, ne, für die Zeit der Existenz der DDR.
Jetzt würde ich mal so zu der Grundthese Ihres Buches kommen, oder denke ich, dass es die ist. Das Verschwinden des Flippers ist ja auch verknüpft natürlich mit so einer grundsätzlichen Wandlung in der ganzen Unterhaltungs-, Kommunikationsgeschehen, Strategie und auch mit der sozusagen städtebaulichen Veränderung, nicht? Darauf gehen Sie ein. Wenn wir da jetzt mal reingehen, wer und was waren zum Beispiel die natürlichen Verwandten des Flipperautomaten oder dann auch seine Nachfolger, die ihn verdrängt haben?
Das hat mich natürlich mit am meisten interessiert, ne, weil ich selber sehr viel gespielt habe und auf einmal habe ich festgestellt, aha, jetzt stehen nirgendwo mehr Flipper. Was ist da passiert? Und die Reflexion darüber, wie Sie sagen, ist ein wichtiger Teil des Buches. Und interessant ist, dass der Flipper schon zu der Zeit, als er dann noch lange existierte, seine erste Krise hatte, so um das Jahr 1980 rum, weil eben diese Videospielautomaten kamen, ne? Und damals hat man gedacht, diese Videospielkästen lösen den Flipper ab. Aber im Nachhinein stimmt das natürlich nicht, sondern die sind beide Opfer derselben Umwandlung. Weil ein paar Jahre später gab es ja im Westen überhaupt keine Spielsalons mehr und überhaupt keine Spielautomaten, weil alles digitalisiert worden ist. Mhm. Das heißt, die eine Sache, die natürlich wichtig ist, der Flipper ist verschwunden, weil er sich nicht hat digitalisieren lassen. Es gab immer diese Virtual Pinball Experimente, also diese Flipperspiele auf dem Computer, aber die waren immer Misserfolge. Das wollte keiner, weil eben das Flippern die, kann man sagen, Materialität des Kastens erfordert, die Schwerkraft erfordert, die Kraft des Körpers, der spielt, erfordert. Deswegen ist, würde ich sagen, der Flipper ein Digitalisierungsverlierer. Ja. Und das ist die eine große Sache, aber ich würde sagen, es gibt noch ein zweites Argument, warum der Flipper verschwunden ist. Und das ist, würde ich sagen, die Umstellung der Arbeitsgesellschaft von Industriearbeit auf Dienstleistungsarbeit. Und dazu bin ich gekommen, mich damit zu beschäftigen, als ich gemerkt habe, zur Hochzeit des Flippers gab es im Westen diese Kritik am Flipper, die sehr stark aus so einer Tradition der Frankfurter Schule kam, ne? Adorno, Horkheimer, eigentlich auch Marx im Westen. Und es wurde gesagt, der Flipper imitiert die Fließbandarbeit. Und dann gab es in den 70ern viele Fernsehbeiträge, wo man einen Fabrikarbeiter gesehen hat und das wurde dann überblendet mit dem Flipperspieler und dann wurde so mit einem raunenden Kommentar gesagt, die Freizeitgesellschaft imitiert die Arbeitsgesellschaft. Und meine These war, dass der Flipper praktisch zusammen mit dem Entfremdungsdiskurs verschwindet. Aha, ne? In dem Moment, wo Industriearbeit sozusagen in vielerlei Hinsicht abgeschafft wurde, wo die Dienstleistungsgesellschaft die Industriegesellschaft ersetzt hat, wie ja in der Soziologie viel beschrieben worden ist, in dem Moment sterben diese Automaten aus. Ja. Und es gibt diesen alten Gegensatz von Arbeit und Freizeit oder diesen dialektischen Gegensatz nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich an die Stelle getreten? Ne? Weil man könnte ja sagen, die Spielformen in der Arbeitswelt sind um ein Vielfaches gesteigert. Mhm. Jeder am Computer macht ja ständig auch so Spielformen, aber es gibt keine Kritik richtig daran. Ja. Ne? Und die muss sich erst noch entwickeln, weil man könnte ja sagen, wenn man schon den Flipper als Imitat der Industriearbeit bezeichnet hat, inwiefern müsste man jetzt diese ganzen Spielformen, diese Gamification-Elemente, wie man sie nennt, eigentlich auch Anlass von Kritik werden? Aber die ist merkwürdig stumm, ne?
Die ist stumm. Ja, man könnte sagen, oder man könnte das als Beleg nehmen, dass die linke Kritik sozusagen ein bisschen
andere Schwerpunkte hat
und es nicht geschafft hat, bis jetzt sich auf dieses Phänomen einzulassen. Und um nochmal zurückzukommen auf diese ursprüngliche Kritik aus den 70er, da war sozusagen die Theorie, jetzt ist die Dressur des Arbeitsmenschen so weit gelungen, dass er sogar an seiner Freizeit sich gleich so weiter benimmt wie an seiner Maschine bei VW. Nicht?
Das war die Kritik.
Nicht? Das war die Kritik.
Und es gab nur ganz vereinzelte Stimmen, einen italienischen Philosophen, Paolo Virno, der auch einige Jahre sogar im Gefängnis war wegen seiner Zusammenarbeit mit radikalen Industriearbeitern in Italien. Der hat 1991, glaube ich, eine Hymne geschrieben auf den Flipper, in dem er gesagt hat, die ganzen italienischen politischen Bewegungen der 70er, 80er Jahre wären nicht entstanden ohne den Flipper, weil man sozusagen an dieser Maschine, wo man immer am Rande dieses Tilt-Mechanismus sich bewegt. Tilt heißt, dass man so sehr schüttelt, dass der Schläger gelähmt wird. Ja? Und man musste diese Kunst entwickeln, wie kann ich die Verhältnisse so stark zur Erschütterung bringen, ohne dass es tiltet. Und das hat er auf die politische Arbeit übertragen und hat gesagt, wer am Flipper ein Virtuose war, kurz vor dem Tilt, konnte auch sozusagen die politischen Verhältnisse ändern, ohne dass es sozusagen zu einer zu starken Erschütterung kam und er vielleicht verhaftet worden wäre, sondern da hat man diese Eleganz der Subversion gelernt.
Ja, das ist auch großartig. Ja. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, wie auch in Kunst, Literatur, Philosophie der Flipper aufgenommen wurde, dann gibt es ja auch was sehr Schönes, das beschreiben Sie ist es Godard oder Truffaut, der sagt, also sozusagen unsere ganze Film...
Truffaut
ist es, der auch sozusagen seine Künstlerkollegen und sich so in so einer Flipper-Gemeinschaft verortet. Ja, wie kommt das? Hat das was sozusagen auch damit zu tun, mit dieser, würde man sagen, so existenzialistischen Art und Weise, so sich selbst zu entwerfen, seine Freiheit zu entwerfen? Das haben die auch in den Flippern so irgendwie mit wiedergefunden. Ja.
Das hat mich eigentlich ermutigt, dieses Buch zu schreiben, weil ich hatte meine eigene Geschichte und ich wusste, für mich waren Flipper ein unglaublich wichtiger Teil, auch mich der Kontinuitäten meiner Biografie zu erinnern oder so. Aber das wäre vielleicht zu willkürlich privat gewesen, um sich damit schriftstellerisch auseinanderzusetzen. Aber dann wurde mir klar, dass zum Beispiel im Kino der Flipper zwischen den späten 50er und späten 70er Jahre ein allgegenwärtiges Emblem beinahe ist. Ne? Einerseits, wie Sie sagen, in der Nouvelle Vague, und Truffaut hat ja wirklich auf die Frage gesagt, was verbindet eigentlich die Regisseure der Nouvelle Vague? Hat er gesagt, eigentlich nur das Flippern. Aber dann auch in dem jungen bundesdeutschen Kino, ne? Wenders, Herzog, Klaus Lemke, Fassbinder. In jedem Film zwischen 1964 und 1972 kommen Flipper vor. Und dann habe ich mir gedacht, zumindest in dieser Hochzeit, im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts, ist der Flipper wirklich ein kulturelles Emblem. Und ich glaube, es ist so, wie Sie sagen, ja, dass im Grunde dieser Automat, der damals in jeder Kneipe stand, gerade für so Sonderlinge oder Eigenbrötler oder Leute, die so zwischen Legalität und Illegalität oszillieren, praktisch der Moment war, wo sie mal irgendwo hingegangen sind, allein waren. Das war alles schön bunt und nicht umsonst im Kino dieser Zeit, zum Beispiel, wenn Leute aus dem Knast entlassen werden. Da gibt es 3, 4, 5 Filme bei Fassbinder. Der erste Weg führt in die Kneipe zum Flipper.
Ja.
Und vielleicht auch deswegen, und das jetzt wieder in Bezug auf die Gegenwart und warum der Flipper verschwunden ist, deswegen, weil der Flipper keine Spuren hinterlässt.
Verstehe.
Man wirft ein Geldstück ein, spielt, geht, niemand weiß, was stattgefunden hat. Im heutigen Spiel, Sie wissen es, unentwegte Daten, Spuren, die hinterlassen werden, Identifikationszwänge,
ja.
Mit dem Fingerabdruck was freischalten, seine Daten von der Kreditkarte hinterlassen, PayPal, was weiß ich. Und der Flipper 1975, man geht irgendwo hin, keiner kennt einen, das anonyme Geld, die anonyme Maschine, fertig. Und das hat von heute aus gesehen natürlich auch eine Sehnsucht.
Und wenn wir jetzt aus der Vergangenheit in die Gegenwart schauen, da hat der Flipper enorm an Bedeutung verloren, ist weitestgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden. Und Sie beschreiben dann auch, wie Sie in so ein Wettbewerb geraten, wo sich Nerds treffen, in einer alten Industriehalle, glaube ich, ist es. Und da sozusagen lebt diese Flipper-Begeisterung weiter. Auf der anderen Seite könnte man ja jetzt vermuten, dass der Flipper auch zu einem Revival ansetzen könnte, die Möglichkeit gibt es, könnte es geben, denn wenn wir mal schauen, zum Beispiel mit dem Dart, ist es ja so, das ist jetzt aus der Kneipe eigentlich zu den großen Sportfernsehsendern gewandert, das wird übertragen, hat sehr viele Fans. Halten Sie das für möglich, dass sozusagen die Flipperkultur neu belebt wird und zurückkehrt in unsere Öffentlichkeit?
Also für mich war das toll, weil ich hatte Flippern mit dem Verschwinden der Apparate aus dem öffentlichen Raum auch aus den Augen verloren, ne? Zur Jahrtausendwende. Und dann hatte viel später, also ich glaube, es war 2013, hat ein Freund in Berlin mir gesagt, hey, wusstest du eigentlich, dass es dieses Paralleluniversum des Turnierflippersports gibt? Und ich hatte keine Ahnung davon. Und ich muss gestehen, als ehemaliger Fußballer, der das aus Kniegründen nicht mehr machen kann, habe ich mich da ein bisschen so rein vertieft, weil da kann man auch im fortgeschrittenen Alter noch so ein bisschen diese Sportler-Existenz manchmal führen. Und ich kenne diese Szene jetzt ganz gut, bin selber Teil davon. Und das ist schon toll, vor allem in den USA. Da ist das sehr groß und die Leute haben auch eine Kunstform entwickelt, das über Twitch und YouTube auf Videos festzuhalten. Und einerseits hat man schon das Gefühl, das könnte im Grunde, wenn der richtige Produzent das entdeckt für das Fernsehen, in die Fußstapfen treten von Snooker und Darts. Aber ich glaube, dass es nicht passieren wird aus dem Grund, es gibt einen Snookertisch, es gibt eine Dartscheibe, aber es gibt 5000 verschiedene Flipper.
Verstehe.
Das heißt also, für die, die nicht drin sind, ist es, glaube ich, zu komplex, als dass es interessant sein könnte. Deswegen glaube ich, es bleibt in der Nische und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, weil dann gibt es kein Geld, keine Konkurrenz, keine Katastrophen. Es ist so ein kleiner Nischensport für Leute, die man auch auf so einem AC/DC-Konzert oder so finden könnte. Ne? So eine gesetzte, freundliche Gruppe von Menschen. Und lange Zeit der beste deutsche Spieler und vielleicht immer noch der beste Spieler stammt aus Sachsen.
Na, das ist doch eine schöne Schlussbotschaft. Denn unsere 25 Minuten sind leider schon wieder um. Ich bedanke mich ganz herzlich, Andreas Bernhard, für diese interessanten Auskünfte zum Flippern. Und ich verweise nochmal auf Ihr Buch, Der Trost der Flipper. Das ist erschienen bei Klett Cotter. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses Buch.
Danke.
Danke allen, die uns zugehört haben. Mein Name ist Jörg Schieke. Sie haben gehört den Diskurs bei MDR Kultur.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.